Ja, es gibt Momente im Leben, wo wir Menschen uns noch ganz gerne von etwas leiten lassen, etwas, das über uns steht, wo uns irgendwo vielleicht ein bisschen Hilfe gibt in gewissen Fragen. Zum Beispiel der Verliebte, der das Blümchen rupft, sie liebt mich nicht. Oder vielleicht hast du auch schon mal mit dir selber abgemacht, also als Zeichen, wenn du zur nächsten Ampel kommst und sie ist gerade grün, dann nimmst du das Jobangebot an. Oder ich weiss nicht, es gibt so Sachen. Und vielleicht hast du das schon mal gemacht. Denn wie sinnvoll das ist, ist dann die andere Frage. Aber es gibt wirklich auch Zeichen, die zuverlässig sind. Und so ein Zeichen haben die Weisen aus dem Morgenland gehabt. Eines Tages haben sie das am Sternenhimmel wahrgenommen. Und ich möchte euch da den Text vorlesen, der in Matthäus 2 steht, ab Vers 1. Genau. Kommt da. Folie, genau. Da heißt Folgendes: Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll der König nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie. Denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Denn ein Herrscher wird aus dir geboren, als hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. In der christlichen Tradition sind sie auch bekannt als die drei heiligen Könige: Melchior, Balthasar und Kaspar, genau. Und dürfen dreimal röteln, welche Rolle ich am gespielt habe im Kindergarten, im Weihnachtsspiel. Ist ja logisch. Aber die Namen sind Legenden. Also in der Bibel werden uns keine Namen überliefert. Und es wird nicht einmal gesagt, dass es Könige gewesen sind. Nicht einmal, dass es drei Personen gewesen sind. Man nimmt es einfach an, dass es drei gewesen sind, weil sie drei Geschenke gebracht haben. Die Bibel sagt, es sind Astronomen gewesen, Weise oder Sterndeuter. Und die Männer sind also aus dem Morgenland auf Jerusalem gekommen. Und Morgenland heisst eigentlich einfach aus dem Osten. Wo genau die hergekommen sind, wissen wir leider auch nicht. Es wäre mega spannend. Es gibt zum Teil so Personen in der Bibel, die so ein bisschen, also einfach, wo man nicht recht weiss, was ist mit denen? Wo kommen die her? Und die gehören auch dazu. Einige Ausleger haben den Eindruck, die kommen von Babylonien, könnten von dort kommen. Weil im Alten Testament ist das Volk Israel mal verschleppt worden von Babylonien. Und sind dann auch viele, die einen sind zurückgekehrt, viele sind auch geblieben. Es könnte durchaus sein, dass die von dort den Kontakt haben zu den Juden, vielleicht sogar selber Juden gewesen sind. Aber das ist jetzt die Hypothese. Die Weisen sind also auf Jerusalem gekommen, nachdem Jesus in Bethlehem geboren worden ist. Und das Ganze ist passiert, wie der Text sagt, in den Tagen vom König Herodes, der Grosse, wie er genannt worden ist. Der Herodes, der Grosse, er ist eine zwiespältige Figur. Einerseits war er ein geschickter Diplomat und ein genialer Führer, auch, muss man sagen. Er hat viele Bauwerke errichtet. So hat er gerade das Fest in Jerusalem gebaut. Zum Beispiel auch Der Tempel, der dritte, der zweite Tempel, hat er ganz stark erweitert. Wir sehen hier eigentlich, da in der Mitte, das ist eigentlich der ursprüngliche Tempel, der eigentliche Tempel. Der ist gebaut worden unter dem Esra, etwa 600 vor Christus, 500. Und der Herodes hat ihn da rundherum, hat er die Tempelhallen ausgebaut und hat extrem viel investiert in den Tempel an Herrlichkeit und Pracht erweitert. Und auch heute sehen wir noch einige beeindruckende Ruinen in Israel, die aus seiner Bautätigkeit stammen. Zum Beispiel auch Klagemauer, die ja noch ganz, ganz wichtig ist. Aber es hat ein anderes Gesicht gegeben vom Herodes. Herodes ist, also auf seiner Herrschaft, kann man sagen, ist ein dunkler Schatten gelegen. Er hat grosse Schuld auf sich geladen, weil er Rivalen auf den Königsthron reihenweise hat umbringen lassen. Und das Krasse ist, er hat sogar drei von seinen eigenen Söhnen töten lassen, dass die ihn nicht gefährdet auf dem Thron. Das ist auch wahnsinnig. Der Herodes war grausam und hinterhältig gewesen, und unter dem König ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. Gegen Ende der Regierungszeit von Herodes sind dann eben plötzlich aus dem Nichts für ihn Männer auftaucht, die aus dem Morgenland gekommen sind und haben den machtbesessenen König gefragt: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wie kommen die aus dem fernen Morgenland dazu zu wissen, dass da ein König auf die Welt gekommen ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Also die haben einen neuen Stern gesehen am Nachthimmel und haben gewusst oder entdeckt, das ist der Stern von einem grossen König. Scheinbar haben sie das auch gewusst, dass die Ankunft von einem grossen König verheißen ist, dass nämlich die Bibel das auch sagt, dass durch einen Stern ein König angekündigt wird, wie es im 4. Mose 24, 17 heisst: Ein Stern geht auf aus Jakob. Jakob ist das Wort für Israel. Ein Zepter kommt aus Israel hervor. Also wenn sie aus Babylonien gekommen sind, haben sie die Verheißung vielleicht auch gekannt, eben weil sie vielleicht selber Juden sind oder aber andere Juden gekannt haben. Wie auch immer, die sind nicht gekommen, um zu schauen, ob es so ist, sondern die sind gekommen, weil sie überzeugt sind, dass es so ist. Und darum haben sie auch gefragt, wo ist der König der Juden? Sie haben nicht gefragt, ist jetzt da einer auf die Welt gekommen? Haben wir das richtig verstanden? Und die Frage nach dem neugeborenen König, nach dem lang ersehnten Messias, die hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also das ist wie ein Blitz, so heisst es im Vers 3, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Israel. Also der Herodes ist fast vom Thron gefallen, ein neuer König. Hallo, schon geboren und die wissen im Morgenland sogar von dem. Also da haben die natürlich alle Alarmglocken sind abgegangen. Und vor allem hat er ja schon so viel sich Mühe gegeben, um allfällige Rivalen aus dem Weg zu schaffen. Jetzt kommt wieder einer. Und auch Jerusalem war ziemlich aus dem Häuschen gewesen, weil einerseits haben sie wieder Hoffnungsschimmer gehabt. Könnte das jetzt der lang ersehnte Messias sein? Und andererseits aber auch Angst vor dem Blutmensch Herodes. Was würde er jetzt wieder machen? Oder würde es jetzt eine Katastrophe geben? Und das hat er gemacht, der Herodes. Er war ein schlauer Fuchs gewesen. Schon meistens so, bei so Machtleuten sind schlau. Und er hat die führenden Priester und Schriftgelehrten zu sich bestellt, und zwar im Geheimen. Er wollte wissen, wo ist der Messias? Wo wird er geboren, gemäss den alttestamentlichen Schriften? Und interessant ist schon, der Herodes, für ihn war klar, das ist der Messias, wo die Weisen jetzt von ihm reden. Also nicht irgendein König, sondern der Messias. Und darum ist für ihn auch ganz klar, jetzt habe ich ein Problem. Weil es wird der grösste Rival für meinen Thron sein, der jemals gekommen ist. Und auch das Volk hat Angst gehabt, weil sie sich schon bereits als Schlachtfeld gesehen haben zwischen zwei Mächtigen, die sich bekämpfen. Und die Schriftgelehrten konnten diese Frage ziemlich leicht beantworten, weil es in Micha 5, im alttestamentlichen Prophet, steht: Doch du Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel sein wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Da sehen wir übrigens gar nicht klammern, dass der Jesus, das Kind wird Gott sein, oder? Sein Ursprung liegt in der Vorzeit vor allem. Also in Bethlehem wird er auf die Welt kommen. 10 Kilometer entfernt von Jerusalem. Die Schriftgelehrten, die haben das also gewusst. Sie haben gewusst, sie haben das geglaubt, das war ihre Schrift. Die haben das tiefenfest geglaubt, das wird passieren. Und jetzt kommen da Weise aus dem Morgenland, die erzählen von einem Stern und sagen, ja, der neugeborene König, wo ist er? Aber die Schriftgelehrten haben zu wenig Glauben gehabt, um die 10 Kilometer unter die Füße zu nehmen, auf Bethlehem und zu schauen, ob das wirklich stimmt. Der Herodes hat dann die Weise eben heimlich zu sich gerufen auch und hat nicht wollen, dass die Öffentlichkeit mitbekommt, wo der Messias ist, dass man ihn nicht findet. Weil es wäre ihm viel einfacher gefallen, den aus dem Weg zu räumen, wenn die Öffentlichkeit das nicht mitbekäme. Und da heisst es, dass der Herodes, es heisst über ihn, er erkundigte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Das heisst, er hat genau wissen, wann ist das erste Mal anderen gesehen. Er hat dann wissen, aufgrund von dem, wie alt ist denn der König? Die Antwort von der Weise ist uns nicht überliefert. Es wäre noch spannend gewesen, was sie genau gesagt haben. Aber er ist sicher schon so alt, der König, der Neugeborene, wie die Reise dauert und die Vorbereitungszeit. Also, ich kann sagen, mehrere Monate oder vielleicht auch ein Jahr. Und es gibt noch weitere Anhaltspunkte. Nämlich, wo die Weisen dann später in der Geschichte nicht mehr zurück sind zum Herodes, hat der Herodes, wir kennen die Geschichte ja wahrscheinlich, alle männlichen Babys von 2 Jahren jünger umbringen lassen in Bethlehem und Umgebung. Und es heisst in der Bibel, er habe das gemacht gemäss der Zeit, die er genau erforscht hat bei den Weisen. Das heisst also, Jesus muss zwischen 1 und 2 Jahre alt gewesen sein, wo die Weisen gekommen sind. Und merken wir etwas? Die Weisen, die sind nicht in der Geburtsnacht bei Jesus in der Krippe. Das ist eigentlich, das wird ständig falsch dargestellt. Sondern die sind dann nicht einmal in Israel gewesen, in der Geburtsnacht. Die sind erst später gekommen. Und so sind die Weisen vom Herodes weggezogen, Richtung Bethlehem. Und es heisst dann, wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Stern stehen, wo das Kind war. Also wie ein Stern kann stehen bleiben oder auch irgendwie jemanden führen, weiss ich auch nicht, das müsst ihr mich nicht fragen. Vielleicht war es auch eine übernatürliche Sache gewesen, wäre durchaus auch denkbar. Aber es hat dann so ausgesehen, als hätte die Weise den Stern zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Wir können mal uns überlegen, die haben sich führen lassen, sind in Israel gemerkt, oh, der Stern führt uns auf Israel. Und dann werden sie gedacht, ja gut, ein König, wo kommt der auf die Welt? Im Palast also. Dann haben sie nicht mehr auf den Stern geschaut und sind zum Palast gegangen. Und haben ihn nicht gefunden. Und jetzt merken sie wieder, ja, der Stern führt uns Richtung Bethlehem. Und dann heisst es wörtlich, sie freuten sich mit sehr grosser Freude. Sie haben gemerkt, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Und was noch lustig ist oder witzig ist, in dem Griechischen steht das Wort mega. Das ist bei uns recht verbreitet, mega lässig. Mega heisst gross, steht da in der Bibel. Also wenn ihr es nicht gewusst habt, dann ist viel Griechisch geredet wahrscheinlich. Also sie haben mega Freude gehabt. Die lange Reise hat ein Ende. Sie sind bei dem neuen, grossartigen König endlich angekommen. Jetzt in dieser Geschichte begegnen uns also 3 Sorten von Menschen. Die erste Art oder Gruppe von Menschen, für die steht der Herodes. Er lehnt den neugeborenen König ab, und zwar aktiv. Er nervt sich darüber, er hat bekämpft und sogar. Dann haben wir die Schriftgelehrten, die haben gewusst, wo er geboren wird. Sie haben gewusst, dass er kommt, aber sie sind bequem gewesen, um die 10 Kilometer zurückzulegen und zu schauen, ob sich die alttestamentliche Verheißung erfüllt. Und dann hat es noch die Weisen gegeben. Die haben den Stern am Himmel gesehen, haben ihn entdeckt, haben ihn ernst genommen und die lange, mühsame Reise unter die Füße genommen, bis sie ihn gefunden haben und sich überzeugt haben. Die 3 Gruppen haben wir im Text. Und eigentlich, glaube ich, gibt es die 3 Gruppen auch heute noch. Die ersten sind die, die den Glauben an Jesus aktiv ablehnen, sich wirklich sogar ärgern. Die 2. Gruppe sind religiös, christlich, wissen einiges über den Glauben, aber irgendwo Christus hat man dann doch vielleicht noch eine gewisse Distanz, man muss ihn nicht gerade übertreiben. Und die 3. die wollen es nicht nur wissen, die wollen das abchecken und erfahren. Also die wollen schauen, verhebt es wirklich, was die Bibel sagt? Sie wollen letztlich prüfen, ob sie wirklich eine Begegnung mit Jesus haben können und überzeugt werden. Also sie werden nicht aufgrund vom Hörensagen von anderen irgendetwas entscheiden, sondern aufgrund von einer persönlichen Erfahrung. Und jetzt muss natürlich die Frage kommen, zu welcher Gruppe gehören wir? Ich denke jetzt mal, zu der ersten Gruppe gehört wahrscheinlich niemand, sonst wäre er gar nicht gekommen. Oder wäre schon längstens zum Maden zu fliegen gekommen, kann ich davon reden. Aber egal, zu welcher Gruppe du dich zählst, ich möchte uns Mut machen, lassen wir nicht locker und sagen wir, hey, wenn das wirklich stimmt mit der Bibel, dass man dem Jesus begegnen kann, dann will ich das ausprobieren. Ich will es ausprobieren. Die Weisen, die hatten einen Stern, der ihre Aufmerksamkeit geweckt hat und sie haben sich von dem Stern leiten lassen, bis sie beim Ziel waren. Und ich glaube, dass uns auch Gott einen Stern gesetzt hat, einen persönlichen, der uns hilft, bis wir auch bei dieser Krippe sind, im Bild gesprochen, bei dem Jesus. Vielleicht ist das ein Freund, der dir von Jesus erzählt. Oder vielleicht ist das auch das Buch der Bücher, die Bibel. Gott hat die Bibel schreiben lassen, damit er uns begegnen kann. Und wenn wir jetzt den Stern erkennen, den er uns gegeben hat, dann lassen wir uns leiten. Gehen wir dem nach, prüfen wir das, folgen wir ihm. Er führt uns zum wahren Leben, zu Jesus Christus. Jetzt die Weisen, die haben ziemlich Strapazen auf sich genommen. Monatelang, das sind nicht 2-3 Tage, monatelang, bis sie am Ziel sind. Und bei uns ist es vielleicht auch so, dass es nicht so schnell geht, bis wir dort sind. Aber lassen wir uns nicht irgendwie abhalten oder abhängen. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Auf jeden Fall, ich glaube, man kann sagen, die Geschichte zeigt uns, christlich sein oder religiös, das lange nicht. Wenn wir bei den Krippen ankommen, dann müssen wir noch mehr haben. Dass wir wirklich dort ankommen, wo Jesus ist, nämlich der Ritter. Und das singen wir ja viele Weihnachtslieder, dass Jesus der Ritter ist. Christ, the Savior is born. Oder Christus, der Ritter ist geboren und so. Warum brauchen wir eigentlich einen Ritter? Das ist für uns vielleicht ein bisschen speziell, für die Schweiz, Ritter. Also, ja. Und es ist so, die Bibel ist ja ziemlich ein Buch, das auch ziemlich direkt ist. Und die Bibel sagt uns die Wahrheit über Gott und über uns selber. Und eigentlich ist das ja gut, oder? Was wollen wir auch sonst? Also mit der Wahrheit können wir etwas anfangen und wenn es irgendein Blabla ist, dann bringt es uns ja letztlich nichts. Und ich kann auch schon müssen, das eine oder das andere Mal leer schlucken über gewisse Bibelstellen. Aber letztlich ist es ja wie bei der Medizin. Die ist vielleicht grusig, aber Hauptsache ist sie hilft dir. Das ist das Entscheidende. Und so sagt eben die Bibel im Römer 3, 23 und 24. Dort heisst es, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Also nicht einmal Mutter Teresa oder der Papst persönlich haben das irgendwie um den Vers herum. Es gilt für alle Menschen, für alle. Und jetzt geht aber der Vers weiter, Gott sei Dank. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist also auch so eine bisschen ungeschminkte Stelle. Kein Mensch kommt durch gute Taten in den Himmel. Also selbst wenn es einen gibt, der sein letzten Hemd für die Armen gibt. Wir können sagen, Lego, mir ist das ein guter Mensch gewesen. Aufgrund seiner Leistung würde es nicht lange. Weil jeder Mensch auch Schuld, irgendwo sich versündigt mal. Vielleicht nicht so schlimm, in unserer Sicht. Aber aus Gottes Sicht ist eben, man ist nicht mehr kompatibel mit Gott dann. Weil Gott ein heiliger Gott ist. Und darum geht der Vers weiter. Und darum ist Jesus an Weihnachten auf die Erde gekommen als Retter. Dass wir eine Chance haben, sonst hätten wir gar keine. Und er hat ja bereits an Weihnachten, Ostern im Blick gehabt, wo er für uns stellvertretend gestorben ist. Wo er unsere Verfehlungen genommen hat, meine auch, und hat sie zur Welt ausgetragen durch seinen Tod. Und am dritten Tag, sagt die Bibel, ist Jesus Christus auferweckt worden durch Gott Vater. Und er lebt jetzt. Und er kann unsere Schuld vergeben. Aber was eben auch wichtig ist, Gott zwingt ja niemand. Das ist auch gut. Er zwingt niemand, das Angebot anzunehmen. Das ist wirklich uns überlassen. Und wenn wir das aber wollen, dann können wir Jesus unsere, das bringen, was wir verbockt haben, und können ihn in unser Leben einladen. Und dann wird es in unseren Herzen Weihnachten. Wegen dem ist Jesus gekommen, dass Weihnachten wird in unseren Herzen, dass wir andocken können bei dem neugeborenen König. Und Das ist das eigentliche Weihnachtsgeschenk. Das ist der Sinn von Weihnachten. Jesus aufnehmen und empfangen. Und darum heisst es im Johannes 1, Vers 8, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist etwas mega Tolles. Das ist eigentlich das in unseren Händen. Gott hat es uns in unsere Hände gegeben, dass wir können sagen, ja, ich will. Oder automatisch passiert es nicht. Das ist auch etwas, wir sind kein Roboterli, wo Gott einfach sagt, du bist jetzt ein Christ und du bist weiß ich was. Sondern es ist Liebe, der lässt uns wirklich auch da Freiheit und das ist mega schön. Zurück zu den Weisen. Es heisst dann von den Weisen, sie gingen in das Haus, übrigens, sich Lammer bemerkt, nicht in den Stall, in das Haus, weil eben Maria und Josef gar nicht im Stall waren, weil es schon viel später war, wo die gekommen sind. Also die Weisen gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, kommen da so, wahrscheinlich sind es schon drei gewesen, ich weiß es nicht, aber sagen wir jetzt mal die drei, so stämmige Männer mit ihren orientalischen Gewändern, ganz fremd. Und man hat dann wahrscheinlich schon eine gewisse Aura angesehen, dass das ein bisschen ja, Persönlichkeit sind. Und da ist ein Kindli und sie gehen von dem Kind auf die Knie und beten es an. Einfach so. Boah. Sie haben gewusst, das Kind ist Gott mit mir, wie die Bibel sagt. Und Jesaja hat das gesagt. Also in dem Kind begegnet mir der lebendige Gott. Und darum haben sie ihm Anbetung gegeben. Das, was ihm gebührt, Anbetung. Sind vor ihm niedergefallen und haben mit dem gesagt, wir akzeptieren deine Königsherrschaft über unserem Leben. Du sollst unser König sein. Wir geben uns in deine Hand. Und ich habe gedacht, wenn schon so Fremde aus dem Morgenland das machen, von Gott auf die Knie gehen, ihn anbeten, wie viel mehr sollten wir doch das machen, wo wir in einem christlichen Land aufwachsen dürfen. Wenn ich vor Jesus auf die Knie gehe, dann sage ich auch, du sollst mein Herr sein. Aus Dankbarkeit übergebe ich dir die Führung von meinem Leben, in allen Phasen von meinem Leben, die guten, in den schwierigen, auch in allen Fragen. Ich glaube, wir neigen eher dazu, also mindestens ich, vielleicht ihr nicht, dass man so ein bisschen sagt, ja, man macht sich so einen Gedanken über so einen Lebensentwurf, wie es etwas aussehen, vielleicht heiraten, ein Häuschen und guten Job und alles Mögliche. Und nachher hat man den Zettel geht an und sagt, bitte könntest du unterschreiben, so absegnen. Das wäre eigentlich jetzt meine Idee von meinem Leben. Und Gott sagt dann vielleicht im Moment, jetzt hast du etwas verwechselt, weißt, ich bin eigentlich Gott. Und weißt, eigentlich, wer so denkt, ich würde gern, und er sagt wirklich, ich würde gern, nicht ich will und ich werde, sondern ich würde gern den Lebensentwurf für dich schreiben und du unterschreibst dann. Und zwar blanko, auf ein leeres Blatt Papier, da kannst du unterschreiben. Und da kannst du mir vertrauen. Und weißt du was? Ich bin als Gott unvorstellbar weise. Ich weiss, was kommt. Und ich habe dich so lieb. Ich will dich nicht irgendwie auf Sibirien Mission schicken. Na gut, die einen vielleicht schon, aber das sind relativ wenig. Immer die Angst, oder? Da muss man irgendwo her, Mission dabei. Ja. Gott weiss, wie wir ticken. Gott kennt unser Herz und er wird unser Leben zu einer guten Entfaltung bringen. Das möchte er. Und darum fragt er uns auch, vertraust du mir? Vertrauen wir ihm? In allen Lebensfragen. Ich kann manchmal wirklich ziemlich herausfordernd sein. Aber ich glaube, das ist Glauben, wo man Gott echt erlebt. Dann heisst es weiter im Text, dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es, das Kind, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also aus dieser tiefen Dankbarkeit, dass sie jetzt den König dürfen kennenlernen und ihm begegnen, haben sie ihm wertvolle Geschenke geopfert. Das waren eigentlich die ersten Weihnachtsgeschenke. Und die sind an einem König angemessen. Ich behaupte mal, wir haben wahrscheinlich noch nie so viel geschenkt wie die Männer da. Die Geschenke haben dann nachher auch der jungen Familie geholfen, wo sie auf Ägypten geflüchtet sind, wo ja auch sie, also durch einen Engel sind sie gewarnt worden von dem wahnsinnigen Herodes, und sie sind dann für Ägypten geflüchtet für ein paar Jahre. Und das haben sie sehr gut können brauchen. Und auch heute zeigt sich eigentlich Anbetung nicht einfach nur die Worte, sondern indem wir bereit sind, Jesus Dankbarkeit auch zu beschenken. Und wie können wir ihn beschenken? Ja, im Prinzip ganz ähnlich. Mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was das ist. Also Gold ist nicht einfach, oder? Gold steht auch für Geld, für etwas, was uns wertvoll ist. Und ich bin Jesus so dankbar, dass er mir umsonst das ewige Leben geschenkt hat. Das ewige Leben, das die Bibel schreibt, das wird so schön, wie man es nicht sich vorstellen kann. Und einfach umsonst geschenkt, dass ich eigentlich bereit bin, ihm auch Einfluss zu geben auf meine Finanzen. Und ich finde es auch genial, dass wir zum Beispiel auch, weil wir das erleben, den Gedanken könnt jemand wie jetzt den Moses anstellen, zu 40%. Ich meine, der arbeitet nicht gratis übrigens. Er hat zwar nicht so einen höheren Lohn als in der Ausbildung, aber gleich, es kostet etwas. Und ich finde es so genial, dass das möglich ist. Weil mit denen, ja, das ist ein Opfer auch. Und mit dem können wir unseren Jungen helfen, können wir sie unterstützen und fördern. Und ich glaube schon auch, wir können sagen, es wird ja nie den Wert von mir im Leben können aufwiegen. Und darum werden wir nie mehr geben, als wir vorher schon bekommen haben. Dann Weihrauch. Weihrauch war ein kostbares Harz von einem Baum. Und das hat man dann angezündet und es hat ganz einen feinen Duft verströmt. Also dort mal war es fein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es auch so finden würden. Auf jeden Fall, es war ein wohlriechender Duft. Und jetzt kann ich Jesus ein kostbares Opfer bringen, in dem mein Leben für Gott ein Weihrauch ist. So ein Duft im Bild gesprochen, und er sich daran freut. Wer uns begegnet, der soll eigentlich dem begegnen, der in mir lebt. Christus. Und dann, in dem Moment, bin ich ein Wohlgeruch für Gott. Also wenn ich so unterwegs bin, in meinem Alltag, wie es Gott möchte, dann bin ich wie ein ständiges Gerüchli geht von mir weg, wo wir nicht wahrnehmen, wo ein geistliches Gerüchli ist, wo Gott sagt, wow, das schmeckt fein, das ist super, du machst das sehr gut. Und praktisch sieht es so aus, ich schenke Menschen, mit denen ich zu tun habe, Liebe. Also mindestens, probiere es. Und ich probiere es nicht nur bei denen, die es verdient hätten. Oder auch nicht nur bei denen, die ich finde, ja, da kommt sicher mal etwas zurück, so berechnend. Oder bei den Hochangesehenen, oh, ja, das ist mir enorm liebevoll. Dass man das bei allen macht. Auch bei den Verachteten, bei denen, die in der Gesellschaft nicht gross angesehen sind. Aber ein besonderer Wohlgeruch sind wir auch für Gott, wenn wir denen vergeben, die uns verletzt haben. Die Unrecht getan haben an uns. Und das kann zum Teil, das kann wirklich ziemlich gleich sein. Auch die Öffentlichkeit verleumdet oder einfach irgendwie jemand, der nachsteht und es völlig irgendwie verletzt hat. Und dann man sagt, und ich entlade die Person aus ihrer Schuld mir gegenüber. Ich hätte eigentlich das Recht auf Wiedergutmachung. Und es war obermies, was der gemacht hat. Er hat es nicht verdient. Aber ich lasse ihn jetzt loslassen gehen. Ich trage ihm es nicht nach. Und wenn wir das machen, wird man selber mal frei, erstens mal. Und zweitens ist man ein Wohlgeruch für Gott. Weil genau so hat er ja auch gehandelt. Als Wohlgeruch für Gott sind wir Menschen, die geprägt sind von Christus und seiner Gegenwart. Weil diese Opfer, das können wir eigentlich aus uns heraus praktisch nicht leben. Darum brauchen wir seine Nähe. Und dann kommt noch Myrrhe. Myrrhe war ebenfalls sehr kostbar. Man hat es gebraucht, um Salböle und Medikamente herzustellen. Und so hat zum Beispiel der Nikodemus im Neuen Testament, wird das beschrieben, hat dann den Leichnam von Jesus einbalsamiert mit Myrrhe und Aloe. Oder wo Jesus am Kreuz gegangen ist, hat man ihm Wein gegeben mit Myrrhe drin. Das hätte ihn ein bisschen betäuben. Also er hat es nicht genommen, aber es hätte ihn ein bisschen betäuben. Und Myrrhe ist bitter. Und das steht auch für das Leiden von Jesus. Jesus hat müssen sterben wegen meiner Verfehlungen auch. Wegen dem, was ich verbockt habe. Und es ist so, aus Gottes Sicht, immer, wenn ich sündige, dann mache ich immer zuerst Jesus traurig. Ein böses Wort oder ein liebloses Wort an meine Kinder, an meine Frau oder so. Und dann ist es nicht nur eine zwischenmenschliche Sache, sondern Gott wird traurig. Und das tut ihm weh. Und jetzt heisst, Myrrhe opfern, heisst, ich bitte Jesus um Vergebung für das, was ich eigentlich verbockt habe. Ich sage ihm, dass es mir leid tut. Und eigentlich ist das ja gar kein Opfer im Prinzip, oder? Weil ich profitiere ja am meisten, es kostet nichts. Und er bereinigt meine Beziehung zu sich wieder und schenkt mir den Frieden des Herz. Und doch ist es ein Opfer. Weil manchmal braucht es eine Überwindung. Habt ihr auch schon mal gemerkt, wie es manchmal schwierig ist, zu sagen, es tut mir leid? Also gerade in der zwischenmenschlichen Ebene. Ich denke, wenn wir jetzt einen Sprachtest machen, das könnten wir alles aussprechen. Es tut mir leid. Aber wenn es dann mal kiefelt daheim, das kommt fast nicht mehr raus. Schon unglaublich. Und darum ist es manchmal eben doch ein Opfer. Auch gegenüber Gott. Und vor allem manchmal haben wir den Eindruck, dass man das Recht gehabt hat, um so ein bisschen reinfahren und sich vielleicht versündigen. Weil wie der sich mir gegenüber verhalten hat. Oder aber man sagt, Jesus, du hast ja nicht eingegriffen. Hättest du eingreifen können, dann hätte ich nicht jetzt irgendwie mich zutrinken mit Alkohol, die Not ertrinken oder einen Wutanfall bekommen. Es ist ein riesiges Geschenk, dass wir eine Möglichkeit haben, auch unsere Schuld bei Jesus abzuladen. Und lassen wir uns das doch nicht ein. Das Opfer bringt uns am meisten. Und Jesus freut sich darüber, weil er ist wie so ein Müllentsorger. Er nimmt das gern weg und beschenkt uns mit dem Frieden. Die Bibel sagt dann am Schluss von dieser Geschichte, dass die Weisen aufgrund von einem Traum einen anderen Weg genommen haben, um zurückzureisen in ihre Heimat. Sie haben sich wiederführen lassen. Merkt ihr etwas? Sie haben sich wiederführen lassen von etwas Höherem, das über ihnen steht. Und es ist auch heute noch so. Wer Jesus begegnet, auf dem seinen Lebensweg kommt die göttliche Dimension. Und die ist wirklich enorm bereichernd und spannend. Und die göttliche Dimension, die wünsche ich uns, dass wir uns immer wieder daran ausstrecken. Ja, und dass wir den nächsten Schritt tun. Und was für dich der nächste Schritt ist, das wäre ein Gedanke wert zum Mitnehmen. Was ist dein nächster Schritt? Auch Gott, um dich leiten zu lassen auf einen guten Weg. Amen. Ich nur noch beten. Ja, Jesus Christus, ich will dir vielmal Danke sagen. Auch für die Geschichte der Weisen. Es steckt so viel drin auch. Und auch irgendwo deine Liebe, die da drin steht, dass du uns nachgehst und uns willst an der Hand nehmen und einen guten Weg gehen. Und Herr, du weißt, wo wir stehen, jedes Einzelne. Und manchmal ist es nicht ganz so einfach, deine Hand zu nehmen und dir zu vertrauen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, schenke uns Mut einfach auch und Geduld. Und danke vielmals, dass du mitkommst. Amen.